Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.
Vera Intveen, bekannt als Moderatorin der beliebten Talkshow Vera am Mittag, war schon immer übergewichtig. Obwohl sie selbst nie Diskriminierung wegen ihres Gewichts erfahren hat, weiß sie sehr wohl, dass viele übergewichtige Menschen mit einem negativen Selbstbild zu kämpfen haben. Vera Intveen lehnt Diäten ab und setzt sich stattdessen dafür ein, dass junge Menschen wieder ein Bewusstsein für die Bedeutung von gesundem, selbstgekochtem Essen entwickeln. Im Alltag hält sie sich mit Fahrradfahren fit, betreibt einen erfolgreichen Instagram-Kanal und ist ständig unterwegs. Wie sie es schafft, selbstbewusst mit den Extrapfunden umzugehen und was ihr liebstes Spargelrezept ist, darüber unterhält sich Vera Intveen in der ersten Folge der neuen Staffel von Doc2Go, dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen, mit Dr. Astrid Thombeck, Ökotrophologin und Leiterin der Diabetesberatung im Diabeteszentrum Mergentheim. Möchten Sie auch etwas für Ihre Fitness tun? Dann laden Sie die Folge auf Ihr Smartphone runter und laufen Sie mit.
Guten Morgen, Vera. Schön, dass wir heute gemeinsam spazieren gehen. Du frisch aus dem Urlaub, ich frisch aus dem Urlaub.
Ja, hallo Astrid. Also ich freue mich total. Ich bin sowas von entspannt. Ich habe Energien und wir können sofort starten.
Wunderbar. Ja, ich bin heute, weil es mein letzter Urlaubstag ist, nicht in Bad Mergentheim. Ich arbeite ja in Bad Mergentheim am Diabeteszentrum, leite dort die Diabetes-Schulungsabteilung. Aber heute bin ich eben hier noch am Weinberg unterwegs und am Naturdenkmal, damit wir ein paar grüne Bilder nach Berlin schicken können.
Ach, wie toll. Aber bei uns in Berlin, ich war sehr erstaunt jetzt nach dem Urlaub, es ist alles grün, es blüht alles, es ist eine herrliche Luft und es ist, ich glaube, der beste Tag, um sich zu bewegen.
Absolut. Also es ist eine super schöne Luft. Es ist alles grün. Bei mir ist der Garten explodiert in den 2 Wochen.
Bei uns auch. Ja, total.
Ah, schön. Ich habe gehört, dass du auch jeden Tag eigentlich läufst. Ist das richtig?
Also sagen wir, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, ist es nicht jeden Tag. Aber ich versuche jeden Tag in irgendeiner Form mich ein wenig zu bewegen. Ich bin jetzt leider nicht die Disziplinierte, die 3-mal die Woche in ein Fitnessstudio geht. Das fände ich eigentlich ganz gut, weil dann hat man 3 feste Termine, kriege ich aber meistens nicht hin. Und so versuche ich einfach jeden Tag in meinem Alltag irgendwas einzubinden. Sei es, ich gehe mit dem Fahrrad einkaufen, ich laufe zu meiner Schwester und lasse das Auto stehen, ich nehme die Treppen. Also, dass ich jeden Tag eine Bewegung habe, die brauche ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin immer schon übergewichtig gewesen und ich will auch nicht so schnell außer Puste sein. Deswegen versuche ich immer, mich selbst zu überlisten, dass ich im Alltag immer gucke, dass ich genug hin und her laufe.
Ja, das ist ja auch tatsächlich das Elementare, ne? Das ist auch das, was wir empfehlen. Jeden Tag irgendwo im Alltag ein bisschen sich bewegen, unterwegs sein, sei es zu Fuß die Treppe nehmen oder eben mit dem Fahrrad unterwegs sein.
Ja, absolut. Also man kann sich ja selbst überlisten. Also nochmal, wenn ich aus der U-Bahn steige und ich sehe eine Rolltreppe, die würde ich auch lieber nehmen, bin ich ehrlich. Aber ich bemühe mich dann, um meinen inneren Schweinehund so zu überlisten und sagen, also die paar Treppen, die schaffst du auch noch. Und hinterher, man fühlt sich ja besser. Es ist ja einfach so. Wenn ich eine große Fahrradtour mache, also meine Schwiegermutter wohnt so ungefähr 25 Kilometer von uns hier in Berlin entfernt. Und wann immer es das Wetter wirklich zulässt, dann sagen wir, die Tour fahren wir mit dem Fahrrad hin, haben dann schönen Nachmittag, essen zusammen Mittag und dann fährt man auch wieder zurück. Und wenn du dann diese 50 Kilometer, auch wenn ich ein E-Bike habe, aber es ist ja kein Mofa, du bewegst dich ja trotzdem, dann fühle ich mich auch körperlich eigentlich, ja, wie will ich sagen, so ausgeruhter, entspannter, fröhlicher. Ich habe was für mich getan. Also das ist so ein bisschen Glücksgefühle.
Auf alle Fälle. Also man weiß ja, dass Bewegung auch Hormone ausschüttet und dass es Glücksgefühle ausschüttet. Und wenn man das erkannt hat, dass es tatsächlich einem einfach danach besser geht, dann fällt es auch leichter, den Schweinehund vielleicht zu überwinden. Und es gab eine Studie tatsächlich zu diesen E-Bikes, die ist jetzt erst dieses Jahr veröffentlicht worden, dass tatsächlich die Gesundheitsdaten von Leuten, die mit dem E-Bike fahren, genauso positiv sind wie bei den Leuten, die normales Fahrrad fahren, weil man sich einfach dann bewegt. Ich habe auch ein E-Bike. Ich wohne hier oben am Berg und ich weiß, wenn ich das nicht mit dem E-Bike fahren würde, hätte ich immer irgendwie eine Ausrede, es regnet, ich habe einen schweren Rucksack dabei, ich muss doch einkaufen und so ist es mir egal.
Genau das ist es, wenn man ein E-Bike hat, Ich merke das ja selber an mir. Ich hatte vorher auch ein normales Fahrrad. Ich nutze das E-Bike bestimmt 6-mal häufiger als das normale Fahrrad. Und es liegt wirklich daran, dass man längere Strecken machen kann. Ich glaube, das ist auch ganz gut für die Herzgesundheit, Herzkreislauf, weil man kontinuierlich fährt, weil man nicht permanent aus der Puste ist. Und ich sag mal, durch diese Kontinuität bauen sich ja auch Muskeln auf und es wird alles leichter. Also wenn man ein bisschen trainierter ist, wird alles leichter. Dann sind auch die Treppen wieder kein Problem mehr und so weiter. Und so fort. Und ich glaube, den größten Fehler, den Leute machen, die immer sagen, ah, ich muss jetzt mal Sport machen, ich muss mich bewegen, die fangen dann an, in irgendwelche wilden Kurse zu gehen und alles auf einmal zu wollen. Und ich glaube, dieses bewusste, tägliche Einbauen und ganz entspannt mit sich und seinem Körper umgehen, ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis. Man muss nicht irgendwie plötzlich 3-mal die Woche hardcore trainieren gehen, sondern man kann einfach täglich ein bisschen was einbauen. Und wenn es manchmal dieses Turnen vor dem Fernseher ist, ich nenne es immer Turnen, ja, weil manchmal im Winter, wenn man dann auch nicht so rausgekommen ist, dann gucken wir auch schon mal über YouTube irgendwelche Fitnessvideos und turnen dann einfach hier im Wohnzimmer mit. Das hilft ja auch schon.
Auf alle Fälle. Und die Studien haben das ja auch letztendlich alles, was du gerade gesagt hast, auch unterstrichen. Und tatsächlich ist diese Alltagsbewegung, das Einbauen in den Alltag das Wichtige. Und wenn es wirklich auch das Turnen auf dem Sofa ist, also auch so eine Hockergymnastik, ja. Auf so, ne, auf dem Stuhl, auf dem Sofa, einfach die Bewegung, die Muskeln aktivieren, das bringt schon was. Ich habe selber jetzt noch so eine Yoga-App für mich entdeckt,
ja.
Die mich da auch sehr entspannt und was da sehr schön ist, ich kann zwischen 5-minütigen Workouts bis 30-minütige Workouts in verschiedenen Stufen wählen und so kann ich auch für mich entscheiden, nach was ist mir denn jetzt gerade. Und es ist trotzdem was getan.
Genau, das ist der Punkt. Ich glaube, jeder muss für sich ganz individuell, muss er das rausfinden. Und ich finde, wenn einer sich nur 5 Minuten am Tag mit sich und seinem Körper beschäftigt, ist das ein mega Anfang. Es muss, wie gesagt, nicht immer sofort 1 Stunde oder 1,5 sein, sondern einfach mal gucken, habe ich hier gerade mal 5 Minuten Lust, mich voll auf mich zu konzentrieren und ein bisschen aufzudehnen und zu machen. Ich finde das super.
Ja, absolut. Und man hat auch herausgefunden, dass Menschen, die übergewichtig sind und Sport treiben, tatsächlich das gesündere Übergewicht haben. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein. Na, früher hatte man tatsächlich auch geglaubt, es gibt so diese Happy Obese, hat man das damals genannt. Also die glücklichen Dicken, ja. Die nie irgendwie einen Gesundheitsschaden bekommen. Ja, es gibt gesundes und gibt ungesundes Übergewicht, ne, weil es Menschen mit Diabetes, die haben natürlich das am Bauch, das tiefe Bauchfett, das viszerale Bauchfett, da sind auch schlankere Menschen kränker. Und wenn ich nur den Speck an den Hüften habe, dann ist das schon gesünder. Aber man weiß auch, dass Menschen, die eben übergewichtig sind und sportlich sind, tatsächlich auch die sind, die weniger Risiken haben, irgendwas zu bekommen. Mhm.
Ja, also ich fasse mir immer selber an die Nase, weil man muss nicht drum rumreden. Ein Leben lang war ich immer übergewichtig. Ich bin damit sehr gut klargekommen. Wenn man ganz zurückgeht von der Kindheit, kann ich mal nur sagen, ich habe super Eltern gehabt, die mir ein enormes Selbstbewusstsein mitgegeben haben und ich habe nie drunter gelitten. Aber es war auch immer so bei uns in der Familie, weil mein Vater sehr, sehr sportlich war. Bei uns war Sport, Bewegung, rausgehen, ja, was machen. Das war immer ein großes Thema und ich bin damit groß geworden und für mich ist es ganz, ganz wichtig, also auch wenn ich mit meinen Funden gut umgehen kann, aber für mich ist immer super wichtig, dass ich mich gut bewegen kann, dass ich mitmachen kann. Also wir sind viel auf Reisen, da sind manche Touren auch anstrengend und die möchte ich einfach meistern und nicht schon mit Mitte 50 irgendwie sagen, das schaffe ich nicht mehr, das ist mir jetzt zu anstrengend. Wenn es mal, keine Ahnung, einen Berg hochgeht und der ist ein bisschen anstrengender, dann mache ich es halt in meinem Tempo, aber ich komme oben an.
Ja, wunderbar, genau darauf kommt es an. Und was ich ganz faszinierend finde, du hast es gerade auch gesagt, ne, du mit deinem Selbstbewusstsein bist du da ja auch eine Ikone. Ne? Du hast ja große Karriere am Fernsehen gemacht. Und ich glaube, dich hat man niemals irgendwie angesprochen, du müsstest abnehmen, ne? Weil es eigentlich schon so zu unserer Zeit, und wir sind beide ungefähr gleich alt, hat man das schon immer mal wieder so im Ohr vom Chef, dass man sagt, oh, das wäre schon schöner, eine Kleidergröße kleiner oder sowas, ne? War aber nie der Fall.
Das war nie der Fall. Also da muss ich mich vielleicht noch mal bei all meinen Senderchefs bedanken oder zuständigen Redakteuren. Ich habe nie in irgendeiner Form einen Wink mit dem Zaunpfahl bekommen oder sonst was, dass ich irgendwas an mir ändern sollte, sondern die Menschen in meinem Umfeld, im beruflichen, im privaten Umfeld, das war nie ein Thema. Ich war so, wie ich bin. Ich habe das ausgestrahlt und da hat nie jemand versucht, mich irgendwie zu ändern oder in irgendeine Richtung zu schieben.
Ja, das ist wunderbar. Und es gibt so vielen Menschen auch natürlich Kraft und auch Selbstbewusstsein. Du hast das von dir aus, von deinen Eltern mitbekommen, in die Wiege gelegt bekommen. Andere Menschen leiden drunter. Und wir wissen, dass dieser chronische Stress tatsächlich das Übergewicht dann noch mal weiter fördert und da vor allem das schlechte Übergewicht, das am Bauch. Ja. Und wenn da die Menschen entspannter wären und sagen, gut, Hauptsache ich bewege mich und ich bin nun mal so, wie ich bin, wäre das tatsächlich, ach, das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Hilfe für die Menschen, da hier zu sagen, den Mut zu haben und zu sagen, oh, gut, ich bin halt, wie ich bin.
Ja.
Aber ich tue was für mich.
Also das Thema verfolgt mich ja seit vielen, vielen Jahren. Und viele Menschen, die ein Problem haben mit ihrem Gewicht, die nicht ganz glücklich sind, die sagen auch immer, oh, wie schaffst du das und hin und her. Es gibt ja keine Patentlösung. Hätte ich die, dann wäre ich eine gemachte Frau und würde mich hinstellen, jeden Tag auf ein Seminar und das predigen. Es ist ja wirklich so, dass alles im Leben individuell, was für mich passt, passt für einen anderen wiederum nicht. Aber ich glaube, das Allerwichtigste, sage ich immer, Leute, schafft euch ein gutes Umfeld. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man nur Menschen findet, die Ja-Sager sind, sondern ein gutes Umfeld, was konstruktiv mit einem umgeht, was einen nicht reduziert auf Äußerlichkeiten. Und wenn man die berühmte Hand braucht, die einen weiterführt, ja, nämlich, dass man mit seinem inneren Schweinehund sich halt nicht bewegt oder das Falsche ist, sucht euch Leute, die mit euch den Weg zusammengehen. Da kann man sich einmal professionelle Hilfe holen, weil da gibt's ja auch tolle Ernährungsberatung Gruppen oder sonst was, oder aber auch schon in der Familie und im Freundeskreis und das Ganze ohne Druck. Das muss man für sich entscheiden und so einen individuellen Start machen, wie man in ein gesünderes Leben kommt, weil wir wollen ja alle alt werden. Wir wollen auch alle sehr, sehr gerne unbeschwert alt werden. Ne? Und das können wir ja von selbst aus uns rauslösen. Deswegen sage ich immer, jeder ist der Schlüssel zu sich selbst. Guckt einfach, wo bin ich, wo stehe ich und was kann ich leisten? Und aus dem, was man hat, fängt man an, klitzekleine Schritte zu machen. Da muss man, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie sagen, oh, das ist das Mega-Ziel, sondern kleine Schritte. Und wenn man den kleinen Schritt gemacht hat, ist man stolz und geht vielleicht noch einen kleinen Schritt. Und so entwickelt sich das.
Ja, das ist wunderbar. Genau das ist das, was wir auch in den Schulungen mit den Patienten besprechen oder auch in der Praxis mit den Patienten besprechen. Und wenn ich dann oft, ich finde es so traurig, viele Patienten kommen und denken so, oh, die wird mich jetzt gleich schimpfen. Und wenn ich dann sie lobe und sage, dieser Schritt, der war super, das war ein Schritt, ne? Es war ein Schritt. Und es war zumindest kein Schritt rückwärts, sondern es war zumindest nicht zurückgegangen. Dann sind oft die Menschen, die sagen, sie haben mich gar nicht geschimpft.
Ja.
Ich habe so damit gerechnet, dass ich geschimpft werde. Und das ist so ein Stress, den sich die Menschen da antun, was ja tatsächlich absolut schädlich auch für die Erkrankung ist. Also nicht nur für das Übergewicht, dass da mehr viszerales Fettgewebe entsteht, sondern eben auch, dass dieser chronische Stress dann auf die Gefäße geht, auf in den Entzündungsfaktoren geht. Und wenn man da entspannter wäre und dieses Selbstbewusstsein mit seinem guten Umfeld bekommt und sagt, okay, ich mach das und ich schaffe das. Das wäre ein Riesenschritt.
Ja, glaube ich auch. Jetzt hat nicht jeder die Power und ist manchmal so gefangen. Das weiß man ja selber, dass man immer irgendwie gleich reagiert bei Entscheidungen und so, dass man manchmal auch gefangen ist. Deswegen sage ich immer, sucht euch ein gutes Umfeld, guckt einfach, dass ihr da jemanden habt als Ansprechpartner, der euch da so ein bisschen mal eine andere Sichtweise zeigt. Und ich glaube, dieses nicht unter Druck setzen, sich nicht verrückt machen, sich einfach freuen an dem, was man hat, und daraus noch irgendwie was anderes machen, das ist der leichteste und auch der perfekteste Weg, um für seine Gesundheit was zu machen, für seinen Körper, für sein Selbstbewusstsein, für alles, was zu einem guten Wohlbefinden hilft.
Absolut, auch die Lebensqualität in dem Fall. Ja, absolut.
Genau.
Wenn ich mich richtig erinnere, hast du auch mal ein Anti-Diät-Buch geschrieben. Ist
das
richtig?
Ja, das ist so Anti-Diät-Buch. Das ist eigentlich, Diät würde ich da gar nicht drin, das Wort gibt es eigentlich gar nicht in meinem Wortschatz. Ne? Es war vor, ich weiß nicht, wie alt das ist, 25 Jahren, war es wirklich so, wir hatten ja immer diese Zeiten, groß, schlank, sportlich, kein Gramm Fett zu viel. Und ich war ja immer der andere Typ. Ich habe dann halt gesagt, essen Sie doch, was Sie wollen, um genau das, was ich heute auch sage, man muss mit sich klarkommen und man muss das mit sich abmachen. Reicht mir das so viel, wie ich mich bewegen kann, oder möchte ich ein bisschen mehr? Dass man da nicht irgendwelchen Diäten hinterherrennen soll oder Schönheitsidealen, sondern das Leben ist individuell. Jeder Mensch ist individuell und das ist auch gut so. Das macht ja den Menschen aus. Und das war sozusagen so ein bisschen so mal ins Blaue rausgeworfen. Essen Sie doch, was Sie wollen, weil darauf kommt es nicht an.
Aber du kochst ja auch gerne, ne? Du hast ja auf deinem Instagram-Kanal deine Lieblingsrezepte.
Unter anderem, natürlich, ja. Also Kochen ist ein Lebensmittel generell, Genuss, schönes Essen. Das ist für mich ein ganz großes Thema im Leben, weil es geht da nicht nur darum, dass ich sage, ich habe Hunger und ich muss schnell was essen, sondern ich mache mir dann schon Mühe und das wird täglich bei uns gut zelebriert. Also das muss nicht immer ein High-Class-Essen sein, da geht auch Spiegeleier mit Spinat, aber einfach einen schönen Tisch sich hinsetzen zusammen. Das ist ja auch Zeit, wo man quatscht, zur Ruhe kommt. Also das ist nicht ich bin kein Takeaway und To-Go-Esser, sondern ich habe das dann schon ganz gerne, dass ich dann meine Zeit auch dafür habe.
Das, was du gerade gesagt hast mit dem sich am Tisch setzen, sich hinsetzen, gemeinsam essen, in Ruhe essen, nicht so zwischendurch essen, das ist auch tatsächlich das, was wir auch in den Schulungen empfehlen, was zum gesunden Essen gehört. Das ist eben nicht nur die Zutaten sind, was man isst, sondern und in welcher Zusammensetzung man isst, sondern dass man eben tatsächlich es mit Bewusstsein zu sich nimmt. Und Ich kann mich da tatsächlich jedes Mal aufregen, wenn ich sehe, wie viele Leute während dem Autofahren, in der Stadt, einfach im Laufen irgendwas in sich hineinschieben am Computer sitzen und irgendwas in sich hineinfuttern und es noch nicht mal mitbekommen, dass sie es essen.
Ja, es ist auch Zeitgeist, ne? Ich sehe das bei jungen Leuten, die sagen, nee, wir kochen gar nicht mehr. Man kann mit diesen Lieferdiensten, das ist doch, da kriege ich doch ein Essen für 10 Euro. So billig kann ich doch gar nicht kochen und so weiter und so fort. Aber Kochen, Ernährung, Lebensmittel, Zutaten, also ich sag mal allein von der Haptik, also wenn ich, keine Ahnung, jetzt in meinen Garten gehe und ich habe einen Salat angepflanzt und ich ernte meinen Salat, der total dreckig ist und dann ist noch ein Würmchen drin und ich wasche den, das ist für mich Lebensgefühl und ich glaube, man muss die Leute nicht erziehen, aber man muss wieder ein Bewusstsein dafür schaffen. Ich bin nie für Regeln oder sonst was, es gibt viele, die wollen das nicht, die erreicht man nicht und dann ist es halt einfach so, aber ich glaube, viele haben Bock drauf, die trauen sich nicht. Es ist auch von der Historie vielleicht so, dass die Eltern auch beide berufstätig waren, dass das Kochen eher lästig geworden ist, dass viele Dinge halt schnell zu kaufen sind. Es gibt ja auch gute, gesunde Geschichten, also Bowls und so weiter und so fort, die man sich als Takeaway mitnehmen kann. Das würde ich auch gar nicht verteufeln. Das ist Zeitgeist, das kann man schon zweimal die Woche machen. Aber wenn man im Gegensatz dazu sagt, ey, fünfmal in der Woche als Familie wollen wir uns zusammensetzen oder auch nur mit dem Partner und wollen gemeinsam was kochen, das schafft ja auch so viele Emotionen frei. Also dieses zusammen was machen, sich überlegen, was man kocht, zusammen kochen oder der eine kocht, überrascht den anderen, die Gespräche, die passieren, das macht ja Spaß. Und die Restaurants sind ja auch voll. Ne? Auch das ist ja mittlerweile Zeitgeist. Die Leute verabreden sich zu einem schönen Essen, die sitzen im Restaurant am Tisch, quatschen miteinander. Das Gleiche kann man aber auch zu Hause im Alltag jeden Tag für sich selber definieren.
Absolut. Ich bin mir manchmal nicht sicher, inwieweit unsere Politik hier tatsächlich mit der Preispolitik, mit der Preisgestaltung, ne, dass Gemüse jetzt sich auch nochmal verteuert hat, während man irgendwie so fertig Lebensmittel, die ja tatsächlich einen höheren Energieaufwand gebraucht haben, schon verarbeitet sind, also wo Leute schon dran gearbeitet haben, deutlich günstiger sind. Ne? Da müsste man tatsächlich, und von der Deutschen Diabeteshilfe fordern wir das ja auch schon seit vielen Jahren, dass da Steuern erhoben werden oder Preisgestaltungen vorgenommen werden, die da uns, auch den Verbrauchern, das leichter macht. Dass man sagt, ich greife zum Gemüse und dann mache ich mir das eben selber.
Ja, ich bin ja immer ein Verbote oder Regelungen von übergeordneter Stelle, sprich vom Staat, weiß ich nicht. Das gibt dann immer so eine Diskussion und dann geht diese Diskussion in alle Richtungen. Ich glaube, Überzeugung funktioniert nur, indem man die Leute wirklich eins zu eins an die Hand nimmt. Das kriegt man bei 82 Millionen Deutschen natürlich nicht eins zu eins hin. Und man wird auch immer einen Teil nicht erreichen, für die dann einfach, was weiß ich, die Plastikverpackung zur Pizza für 1,39 völlig in Ordnung ist. Und die erreicht man auch nicht. Aber es gibt einen Großteil, der bewusst aussucht und dem das klar wird, dass vielleicht ein regionales Lebensmittel, das hat ja auch wieder was mit Umwelt zu tun, der ein Bioprodukt vorzieht, der einfach sagt, ich zahle die 20 Cent dann für meine Nudeln oder für mein Gemüse mehr und bin bereit, einfach ein regionales Produkt zu nehmen, die erreicht man. Mit Verboten, glaube ich, funktioniert nichts, wenn man das einfach, ich sag mal, stärker subventionieren würde. Sprich die Bauern, dass die halt regionale oder Bioprodukte günstiger anbieten können. Dann hätten wir vielleicht ein bisschen was erreicht.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, nur aufs Verhalten der Menschen zu setzen und nicht noch die Verhältnisse zu bearbeiten, das schafft man nicht. Ich glaube auch, es gibt Menschen, die wird man nie erreichen. Und das hat natürlich was mit inneren Werten zu tun.
Genau.
Ist mein Wert billig und günstig, dann wird nie das teurere Lebensmittel, was regional ist und umweltbewusster.
Nein, und es ist die Diskussion, meine Eltern waren Lebensmittelhändler. Ich bin ein Leben lang mit dieser Diskussion, was sind gute oder schlechte Lebensmittel, was hat seinen Preis. Jeder möchte heute zu Recht fair bezahlt werden. Aber wir geben für ein paar Schuhe 180 Euro aus. Wir kaufen eine Konzertkarte für 300 Euro. Das ist alles in Ordnung. Auch diese Leute sollen bitte ihr Geld verdienen, nicht falsch verstehen. Aber wir fangen an zu diskutieren, dass die Kartoffeln 40 Cent teurer geworden sind im Kilo. Und das ist in meinen Augen kein Maßstab. Und das muss man den Leuten zwischendurch auf eine ganz charmante und saloppe Art, also nicht irgendwie, dass wir sagen, da denkt mal drüber nach, davon halte ich gar nichts, sondern das muss man einfach auf eine saloppe Art sagen. Wir kaufen das teuerste Öl, um unser Auto, dem das zu geben, aber wir hauen die billigsten Lebensmittel in unseren Motor, den wir brauchen, rein. Und das müssen die wissen und dann können sie entscheiden. Also wie gesagt, ich bin da nicht jemand, der jemanden bekehren will. Ich lebe so und wenn jemand bei mir mal guckt und das gut findet, sich das abschaut, dann freue ich mich. Aber ich bin nicht dafür, mit dem Du-Zeigefinger auf andere zu zeigen, weil damit haben wir noch nie was in unserer Gesellschaft erreicht.
Nee, das funktioniert nicht. Das sehen wir ja auch an diesen Zigarettenschachteln mit den furchtbaren Bildern. Hat das irgendwas gebracht, dass da irgendjemand weniger raucht?
Ja, da kaufen die sich irgend, da gibt's heute, dann ist eine Industrie aufgekommen, da machen sie sich andere Pappe drüber, da ist dann ein lustiger Bussibär drauf und dann sieht man auch die schlimmen Zähne nicht mehr bei der Zigarettenpackung. Also das hilft gar nichts.
Ja, das hilft nichts. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass man manche Anreize für die Bauern schaffen sollte und dass eben manche Dinge vielleicht doch teurer werden und andere dafür günstiger angeboten werden.
Ja.
Aber das können wir auch vielleicht nicht, wir beide auf alle Fälle nicht.
Nee, aber wenn wir beide schon mal dafür sind, dann können wir das oft genug kommunizieren.
Ja, genau. So ist es richtig, genau. Vom Kochen her, hast du da irgendein Lieblingsgericht oder Lieblingsgemüse oder sowas?
Ja, also das passt jetzt ganz gut. Ich bin wirklich, ich bin der Spargel-Fan, ich glaube der größte, der in Berlin rumläuft. Also ich esse in der Spargelzeit wirklich mindestens viermal die Woche Spargel. Rauf und runter, den gibt es heute natürlich bei uns auch. Ich liebe Spargel in jeglicher Form, sei es klassisch den weißen Spargel mit Kartoffeln. Oder aber auch Spargel gebraten, Spargel gegrillt. Ich mache einen wunderbaren lauwarmen Spargelsalat mit Erdbeeren und ein bisschen Rucola und Kräutern. Ich habe Spargelpasta, koche ich sehr, sehr oft. Also Spargel ist mit Abstand mein absolutes Lieblingsgericht.
Ja, Spargel, also ich liebe Spargel auch, wobei ich mich tatsächlich in den letzten Jahren mehr zum grünen Spargel hin entwickelt habe. Also irgendwie schmeckt mir der besser.
Ja. Ja? Finde ich gar nicht. Also grüner Spargel hat immer so ein gleiches Aroma, 12 Monate im Jahr. Und der Spargel, man sagt ja der regionale, der hiesige, die Bayern haben Schrobenhausen, wir haben hier Beelitz in Berlin. Ich finde, man merkt von Woche zu Woche eine unterschiedliche Qualität, dass der Boden wärmer geworden ist und so weiter und so fort. Also das ist richtig so Geschmacksexplosionen, die kann man verfolgen. Und deswegen ist der weiße Spargel bei mir wirklich oben. Grünen mag ich auch, aber ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, grünen Spargel zu kaufen, sondern immer nur den weißen, weil wir jetzt die Saison haben.
jetzt ist die Saison. Ja, bei uns ist es das Bauland, wo der Spargel hier in der Region angebaut wird. Aber da muss ich tatsächlich mal drauf achten. Das ist ein guter Tipp, da mal jede Woche zu testen, ja, ob sich was verändert hat.
Ein ganz großer Tipp ist, viele Leute sagen ja, oh, Spargel schälen, das macht so viel Arbeit, finde ich gar nicht. Das ist für mich Meditation. Wenn ich da mal eben 2, 3, 4 Kilo Spargel schneide, das geht so ruckzuck bei mir. Nicht immer den ganz dicken kaufen, weil der ganz dicke ist auch beim Kochen, ist der zu wässrig. Wirklich diese, ich sag mal so Mittelfinger dick. Das ist die beste Stange, die hat die meisten Aromen, die kann man am besten verarbeiten, gerade auch wenn man sie grillen will, dass sie nicht zu labberig wird und so weiter und so fort. Kauft nicht zu dicken Spargel, weil viele kaufen sich dann 4 Stangen sehr dicken Spargel. Der hat ein anderes Aroma als die Mittelfinger dicken. Also da würde ich auch drauf achten.
Ja, das ist ein guter Tipp auf alle Fälle. Und du hattest es eigentlich gerade ja gesagt, also du machst es in unterschiedlichen Arten als Salat oder traditionell. Gibt es da ein Lieblingsgericht von dir?
Also ich kann mich nicht entscheiden. Also als Beilage habe ich wahnsinnig gerne diesen lauwarmen Spargelsalat, den ich mache, so mit Erdbeeren. Den finde ich extremst frisch. Den biete ich auch immer an, wenn ich Gäste habe, wenn man dann einfach sowas zum Snacken auf den Tisch stellt. Das gehört dann so dazu, dass jeder sich so überall was nehmen kann. Da finde ich den lauwarmen halt schon extremst gut, weil er auch jedem schmeckt. Und den kann man auch dann einfach nur von der Optik her, kann man auch immer ein paar grüne Stangen mit runter machen. Dann sieht das natürlich auch fürs Auge noch sehr schön aus. Aber ansonsten bin ich ganz klassisch eine Stange Spargel, Kartoffelchen, entweder mit brauner Butter oder mit einer Hollandaise mal, finde ich ein Weltklasse-Essen.
Ja, wunderbar. Läuft mir richtig das Wasser im Mund. So, ja. Gut, dass ich gerade noch gut gefrühstückt habe. Ja, ich war jetzt gerade in Frankreich im Urlaub und in Frankreich ist das ja, ich war jetzt in der Bourgogne, das ist jetzt so ein richtiges genussregionales Land, wo es also wirklich sehr, sehr gute regionale Spezialitäten gibt und da auch ein anderes Verständnis für die Lebensmittel da sind. Du warst jetzt in Mallorca, glaube ich, hier, ja, im Urlaub.
Richtig.
Gibt es da irgendeine Spezialität, eine Lokale, die du besonders gerne magst?
Also ich finde, in Mallorca können sie extremst gut, egal in welche Bude man geht, sie können extremst gut Seezunge vom Grill. Weil ich finde, Fisch grillen ist nicht ganz einfach. Ne? Gerade wenn du so einen ganzen hast, der kann auch schnell zerfallen. Dann werden die an den Seiten, wo der Fisch dünner ist, dann wird das sehr trocken. In der Mitte ist es dann matschig. Ich finde, Seezunge, also generell gegrillter Fisch in Spanien, ist schon sehr, sehr gut.
Ja, und
Gemüse und Kartoffeln und so können die Italiener fast besser, würde ich behaupten, weil die ein bisschen mehr würzen. Die Spanier würzen ja auch nicht so viel. Ich bin ja ein absoluter Würzfreak. Ja, das machen sie nicht, finde ich. Da sind sie ein bisschen plain, bisschen Salz, bisschen Pfeffer und mehr tun sie ja nicht drauf. Wenn Saison ist, hauen sie nochmal einen Rosmarinzweig drauf. Aber da kommt keine große Überraschung. Da finde ich, das Italienische ist schon ein bisschen schmackhafter.
Weil du es gerade sagst, Gewürze, du bist so ein Gewürzfreak. Gibt es da ein Lieblingsgewürz?
Auch schwierig. Also ich habe ja mit einer Gewürzfirma, mit einer kleinen Manufaktur, entwickeln wir ja Gewürze unter meinem Namen. Und als ich vor guten 3 Jahren damit angefangen habe, haben wir den Prickelpfeffer. Das sind verschiedene Pfeffersorten, auch verschieden zubereitet. Also neben dem Gemahlen ist geschroteter Pfeffer dabei, plus ein bisschen Chili, plus ein ganz kleiner Anteil an Salz. Und das in der Kombination, auch die verschiedenen Flake-Größen des Pfeffers, die machen das aus, dass du den Prickelpfeffer wirklich auf jedes Gericht machen kannst und es pimpt dir deine Speise einfach auf. Also der ist schon wirklich Weltklasse. Das ist nach wie vor, obwohl das eines meiner ersten Gewürze war, würde ich sagen, ist immer noch eines meiner Favorites, ja.
Also Pfeffer liebe ich auch absolut. Also ich habe so, der heißt Pfeffersymphonie, da ist es so ähnlich. Da sind eben verschiedene Pfefferarten in verschiedenen Größen, in verschiedenen Reifegraden, also verschiedenen Fermentierarten, ja, zusammen gemixt und das passt immer. Aber damit machst du nie was falsch.
Ja, wir waren ja so verrückt. Wir haben ja sogar, sind wir nach Kambodscha gereist, weil da kommt ja der Kampot-Pfeffer her. Das ist eine Region, wo es auch diese rote, saftige Erde gibt. Das ist relativ eine kleine Region in Kambodscha. Und wir sind ja sogar dahin gereist zur Pfefferernte und haben uns genau diesen Prozess mal angeguckt. Wie entsteht Pfeffer? Was für eine Arbeit ist das? Ja, und wie haben wir den später praktisch im Haushalt? Und das haben wir uns angeguckt und das war wirklich unglaublich bewegend.
Glaube ich, ja. Ja, also das unterschätzt man, dass es ja, früher war das ja wie Gold,
ja,
dass man heute da so gut rankam. Das ist schon so ein Vorteil unserer modernen Gesellschaft, dass wir auf Gewürze Zugriff haben.
Absolut, wir können ja alles überall jederzeit sofort bekommen, egal wo wir uns auf der Welt
befinden. Ne? Ja, das ist echt.
Ja. Das ist manchmal aber auch Fluch und Segen, muss ich auch dazu sagen. Ja,
ja, das stimmt. Aber es ist, es bereichert in dem Fall auf alle Fälle unsere Küche und
genau,
unsere verbessert auch wieder die Lebensqualität.
Absolut.
Also, ja. Das heißt, wenn man jetzt so zusammenfassend sagen kann, ne, das Zentrale ist eigentlich die Lebensqualität, dass man für sich selbst einen individuellen Weg findet, das Leben genießt, in Bewegung bleibt, das Essen schätzt. Und versucht da für sich seine Lieblingssachen zusammenzusuchen und sie zu genießen.
Eigentlich hast du es auf den Punkt gebracht. Was müssen wir alle? Wir müssen alle täglich leben, atmen. Wir müssen versuchen, gesund zu bleiben. Wir müssen essen. Und wenn man sich aus diesem, das, was man täglich macht, ja, wenn man sich das bewusst macht und sagt, ich verbringe so viel Zeit mit Essen, mit Leben und so weiter und so fort, da will ich das Bestmögliche aus mir rausholen. Da geht es nicht nur darum, dass man mehr Freizeit hat, sondern diese auch sinnvoll für sich und seinen Körper und sein Bewusstsein zu nutzen. Und ich glaube, dann sind, wenn viele das verinnerlicht haben, ich glaube, dann sind 30% der Leute, die jetzt so ein bisschen unglücklich sind mit sich, mit seinem Körper, mit der Bewegung, mit den Einschränkungen, vielleicht auch mit dem ein oder anderen, ich sag mal, medizinischen Hintergrund. Ich glaube, dann hätte man 30% der Menschen schon erreicht, die aus eigener Kraft, ja, ihr Leben auf eine andere Stufe stellen könnten.
Ja, Vera, das hast du gerade wunderbar nochmal zusammengefasst und auch wieder auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, genau das ist es. Und ich glaube, ich würde genau an der Stelle jetzt sagen, das ist es und da gibt es einfach nichts mehr Besseres hinzuzufügen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das super schöne Gespräch, den super schönen Spaziergang. Meine Schritteuhr jubelt schon, hat zwischendrin auch mal gepiepst, tut mir leid.
Nee, bei mir noch nicht, ich bin ganz ehrlich, ich bin auch mal stehen geblieben und habe ein bisschen rumgeguckt und auch noch mal nachgedacht über die eine oder andere Antwort. Ich war wirklich langsam unterwegs, aber das ist ja egal.
Ja, genau. Vielen Dank für das super Gespräch.
Ich sag auch Dankeschön und gute Zeit. Tschüss.
Danke, Vera. Tschüss.
Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim und der IKK Classic. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf www.diabetes.de.org/podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. In 2 Wochen steht bei Doc2Go eine der gefürchteten Folgeerkrankungen des Diabetes im Fokus, das Nierenversagen. Sandra Schneller hatte viele Jahre zunehmend schlechter werdende Nierenwerte, bis schließlich eine Dialyse notwendig wurde. Wie sie es geschafft hat, trotzdem weiter ihr Leben zu leben und sich sogar einen Traum zu erfüllen und nach Las Vegas zu reisen, das und mehr bespricht sie in der nächsten Folge von Doc2Go mit Professor Dr. Thomas Haag, Vorstandsmitglied von Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe und Chefarzt des Diabeteszentrums Mergentheim. Bis dahin und auf Wiedergehen.
Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.